Vielen Dank für die Einladung für einen optischen, mal sehen, ob wir das jetzt hinkriegen, da ist es, so sieht es bei uns aus und ich glaube, wir kennen uns auch, weil die Gemeinde Nümbrecht, ihr wart aus NRW, gell? Das ist schon dahinter, immer mal wieder mit den Konfirmanden zu uns gekommen sind und das ist die Klostermühle und das ist das Kloster. Das ist katholisch gewesen lange und ist jetzt griechisch-orthodox. Letzten Dezember ist unser katholisches, nicht meins, aber das dazugehörige, das gehört zum Bistum Limburg, falls es einem was sagt. Ist ein bisschen berühmt geworden. Und da ist der letzte katholische Orden im Dezember ausgezogen und ich hatte schon die Luft angehalten, was da oben jetzt reinkommt, aber es ist jetzt griechisch-orthodox geworden und wir sind mal gespannt, wie wir da in Kontakt kommen. Wir sind die Mühle zum Kloster, das ist unser Missionswerk hier unten drin, aber ich nehme das Kloster immer mit aufs Bild, das ist halt beeindruckender. Und da hinten das Braune, das ist der Ganges, die Lahn. Also die fließt da lang, so in den Westen nach Koblenz, also auch eine sehr schöne Ecke, aber hier ist ja auch sehr schön. Und wie gesagt, wir haben überwiegend, wir haben zwei Arbeitszweige, wir haben vier und der eine ist eine Bibelschule im Winter, das ist unser Vorlesungsraum. Wir haben nur eine halbjährige Bibelschule von Oktober bis März, wenn das Wetter schlecht ist, so wie jetzt, da können die sich gut konzentrieren und sind nicht dauernd unterwegs. Und da haben wir ein halbes Jahr lang 30 bis 40 junge Leute, die einfach sich zurüsten lassen. Man kann das nicht aufbauen, es ist wirklich nur ein halbes Jahr lang. Und da haben wir eine ganz schöne Gemeinschaft jetzt. Wir machen auch Gemeindeeinsätze und vor allen Dingen, wir nennen uns immer noch Bibelschule, weil wir schulen und weil es um die Bibel geht. Und ich wollte das Ganze immer mal Jump oder Jesus Up oder irgend so nennen oder sowas, aber ich glaube, wir bleiben bei Bibelschule. Und im Sommer, wenn das Wetter besser wird, haben wir Freizeiten von April bis August, Familienfreizeiten, Osterfreizeiten, Himmelfahrt und so weiter. Und dann als dritten Arbeitsbereich haben wir Konfirmandengruppen und da kennen wir uns eben auch her aus Nümbrecht. Also da sind wir sehr, sehr dankbar, dass ganz viele Gemeinden ihre Konfirmanden bringen. Inzwischen gibt es auch freie Gemeinden, die bringen ihre BUler. Das sind biblische Unterrichtsteilnehmer. Jetzt bin ich ja hier in der Gemeinschaft, jetzt bin ich irritiert. Gibt es hier auch Konfirmanden? Macht hier jemand Konfirmandenunterricht? Darf ich mal noch mal ein bisschen aktiv, so ein paar? Wie nennt ihr die Konfirmanden? Oder schickt ihr die zu den Pfarrern zur... Ihr nennt die Teenager, okay. Gibt's BUler hier? Und was machen die anderen? Sehr gut. TGG. Nennt ihr das TGG? TKKG. Alles klar. Sehr gut. Also das ist eine tolle Arbeit, junge Menschen zu bekommen in dieser Zeit, dass man mit denen noch Gottes Wort einfach aufschlagen kann. Wir machen mit denen keinen Unterricht, sondern wir haben das Vorrecht in unseren Tagen, wo die für 3-4 Tage zu uns kommen, einfach zu sagen, es geht nicht nur um Tradition, sondern wie sieht's mit einer persönlichen Beziehung mit Christus aus in deinem Leben. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache, dass wir das machen dürfen. Und das vierte ist, dass wir auch rumreisen und dass wir auch in Einsätze gehen dürfen. Und diese Mischung ist für mich gerade ideal und deshalb mache ich das sehr, sehr gerne. Das ist meine Familie, von der ich vielleicht das ein oder andere Mal noch sprechen werde. Das Recht ist, wie gesagt, mein ältester Sohn, der aus Wuppertal kam. Und Jan ist, der Tim und Jan sind die Ältesten. Und die machen eine Ausbildung gerade in der Verwaltung. Und Joshua ist jetzt 17 geworden und der macht sein Abi bald. Also der ist jetzt in der 11. Und das ist unsere Lilly, die ist jetzt 15 geworden. Das Bild ist 2 Jahre alt, die sind alle nochmal durch die Decke. Aber... ich muss aufpassen, welche Bilder ich zeige, sonst kriege ich Ärger mit meiner Familie. Und die letzten Familienbilder sind nicht so toll geworden. Also ich sah gut aus, aber Aber das ist nicht entscheidend. Ich muss die Zustimmung meiner ganzen Familie haben. Wer mehr wissen will, der kann sich da Prospekte holen. Das ist unsere Freizeitprospekte. Bibelschule mache ich nicht. Das kann man alles googeln. Und das ist so ein bisschen was mit Bildern. Das gibt's vorne. Ich habe so einen kleinen Tisch neben der Cafeteria da beim Ausgang und da kann man sich gerne, wenn man will, was rausnehmen. Und ansonsten, das sind meine ganzen Mitarbeiter. Wir haben so um die 30 Mitarbeiter, 10 Langjährige. Der Heiner Eberhard, ich weiß nicht, ob der hier war mit Chagall, der ist jetzt schon in Rente und über 40 Jahre bei uns tätig gewesen. Und dann haben wir 10 Leute, die sind so mittelalterlich, die sind so 4-5 Jahre bei uns. Und dann haben wir nochmal 10 FSJler, die dann ein Jahr bei uns sind. Und das ist so die schöne Mischung, mit der wir da sind. Und wer mehr wissen will, unter fackelträger.de. Aber es geht um die Nachfolge. Und auch dort habe ich einige Bücher mitgebracht und ich werde da immer wieder drauf hinweisen. Nicht, weil ich die geschrieben habe oder so, sondern weil ich die für mich sehr, sehr hilfreich empfunden habe. Ich gebe dann auch immer die Prozentangabe, wer es mag, zu wie viel Prozent ich die gut finde. Gibt ja immer Kritikpunkte, aber die sind alle Top-Scoring und die kann man auch dort, habe ich ein paar, ich habe immer 3 Exemplare mitgebracht. Wer da möchte, kann da gerne rumschnuppern oder auch die kaufen. Es geht jetzt um Leben in der Nachfolge und als wir das besprochen haben, haben wir uns komischerweise auf 2 Texte festgelegt. Und insofern hangel ich mich jetzt an den Texten lang und es wird weniger so eine große thematische Hinführung zur Nachfolge, sondern eher Impulse aus diesen Texten heraus. Und die erste große Sache, die wir haben, ist das Leben in der Nachfolge. Nachfolge bedeutet Jesus-Beziehung. Und da ist mir ein Text wichtig geworden, den ich quer nehmen muss, neben Lukas. Und das ist Matthäus 4, Vers 19. Und da heißt es in Matthäus 4, Vers 19, und Jesus sprach zu ihnen, folge mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Ich musste den noch vorne wegnehmen, weil das ist eigentlich der klassische Text, unabhängig von Lukas 9, wo Jesus sagt, folge mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Und das ist hochinteressant, das ist mir erst vor einigen Jahren, vor 10, 15 Jahren aufgefallen. Ich habe das immer falsch gehört. Ich habe immer gehört, dass Jesus sagt, folg mir nach und werde Menschenfischer. Folge mir nach und fische Menschen. Ich habe das zweimal als Imperativ gesehen, als Aufforderung. Folge mir nach und fische Menschen. Und Nachfolge ist eine Sache, aber Menschen zu fischen fand ich schwierig. Fand ich in meinen Teenagerjahren schwierig, in der Schule. Das ist anstrengend, das fand ich in den Ausbildungen schwierig, an der Uni, das finde ich bei den Nachbarn schwierig. Das ist eine Sache, auf der Kanzel zu verkündigen, ist eine andere Sache, evangelistisch unterwegs zu sein und Menschen zu Jesus zu führen. Und ich fand das immer als Druck. Bis mir dann aufgefallen ist, dass Jesus sagt, folge mir nach. Da steckt die Aufforderung drin. Und ich will euch zu Menschenfischern machen, das ist ein Indikativ. Poieso, Futur Indikativ, das heißt, ich mache das, es wird passieren. Und das heißt, erstens, ich muss mich nicht zu einem Menschenfischer machen. Das stand da gar nicht drin. Das ist nicht die Aufforderung. Was ist die Aufforderung? Die Aufforderung ist, ich muss Jesus folgen. In der Nachfolge, da geht es nicht gleich erstmal um den Effekt, was mache ich, was bringe ich, wen verändere ich, wen habe ich als Mentee, wer ist mein Jünger, sondern in der Nachfolge geht es erstmal um die Christusbeziehung. Mein Auftrag ist nicht, Menschen zu fischen, primär, zuallererst, sondern primär bei Jesus zu sein, Jesus nachzufolgen, an Jesus dran zu bleiben. Das ist meine Berufung hin zu Jesus. Und er, und das ist seine Verheißung, er macht mich dann zu einem Menschenfischer. Das ist seine Aufgabe. Und da ist mir bei diesem Thema Berufung ist hin zu Christus, die Sendung ist dann hinaus. Und diese Sache ist mir groß geworden bei Magnus Malm. Das ist dieses Buch, da hoffe ich, habe da welche draußen dabei. Wer hat es mal gelesen, Magnus Malm? Ja, sehr gut, ja. Gut, wollen nach Athen tragen. Das hat mein Vorstand mir geschenkt, als ich Leiter der Klostermühle wurde 2002. Das ist ermutigend, wenn der Vorstand mir ein Buch schenkt, wo es heißt, Gott braucht keine Helden. Also, die hatten richtig Zuversicht in mich. Und ich habe es dann auch gelesen, weil ich dachte, die fragen mich bei der nächsten Vorstandssitzung. Hat keiner mehr gefragt. Ich glaube, die sind nur in den Buchladen, haben schnell was gesucht. Aber es war hilfreich. Und da macht er diesen schönen Vergleich zwischen Berufung und Sendung. Ich hoffe, ich habe richtig animiert. Und das heißt, das lese ich mal auf der Seite 144, ist das. Berufung ist der Ruf zu Jesus. Sendung ist das, wenn dieser Jesus mich anschließend losschickt, um Aufträge für ihn auszuführen. Und ich glaube, wir müssen es nicht so statisch, so steif durchziehen. Aber es ist lohnenswert, sich über diese zwei Schwerpunkte dieser Begriffe zu Gedanken zu machen. Der Ruf ist zu Jesus. Die Sendung ist, dass ich dann losgehe und auch wirklich seine Aufträge ausführe. Da spricht er von der Missio, von der Sendung, dass es hinausgeht. Wir sind auch ein Missionswerk. Wir gehen auch hinaus. Die Berufung gibt Jesus meiner Identität ihre ewige Verankerung. In der Sendung fließt meine Berufung gleichsam zu meinen Mitmenschen über. Das heißt, da habe ich meine Verankerung. Das ist, worum meine Identität geht. Meine Identität ist, hin zu Christus zu gehen. Kind Gottes zu sein. Punkt. Meine Identität ist nicht, was ich tue. Und ich glaube, das ist hier die Differenzierung, die elementar ist. Schaffe ich das, beruhigt zu sein, meine Identität, meine Würde, meinen Wert abzuleiten, erlang aufgrund dieses Ist-Zustandes, ich bin Kind Gottes, ich gehöre zu Jesus, Punkt. Oder schleicht sich immer wieder die Sendung dazwischen und mein Wert bestimme ich aus dem, was ich tue. Ich bin geradezu vom Hocker gefallen, als einer meiner großen Vorbilder im Glauben in Rente gegangen ist und dann uns immer noch reisen darf und dann vorbeikam und vor unseren Bibelschülern sagte, ich bin jetzt nicht mehr Leiter dieses Werkes das war meine Identität und ich muss jetzt eine neue Identität suchen. Ich dachte, der macht einen Witz. Aber das hat ihn getroffen. Und auf der anderen Seite war er wahrscheinlich ehrlich, der ist immer zu ehrlich für seine Haut, er kam dann raus. Aber das ist ja immer wieder Gefahr. Was bestimmt meinen Wert? Was macht mich aus? Kann ich es aushalten, dass ich nicht dieses Amt habe? Kann ich aushalten, dass ich nicht etwas tue? Das ist anstrengend, aber diese Auseinandersetzung hier, Magnus Malm, der schwedische Pastor, macht es wichtig. Die Berufung ist groß und das ewige Projekt meines Lebens. In der Berufung hin zu Christus, Kind Gottes zu sein, das ist meine Identität und das vergeht nicht. Ob ich krank bin, dement bin, alt bin, außerhalb meines Amtes, ich bin Kind Gottes und das ist mein Wert. Gott hat mich lieb. Und wenn wir davon sprechen, Nachfolge, dann ist das erstmal eine richtig große Grundlage, die wir hier legen. Die Sendung ist ziemlich begrenzt und sehr flexibel, dass wir immer wieder uns vor Augen führen, was wir machen, ist begrenzt. Die Arbeit in meinem Missionswerk ist begrenzt. Die Leitung einer Gemeinde ist begrenzt, eines Hauskreises, eines Jugendkreises. Ich hatte Konfirmanden gemacht, jetzt habe ich das abgegeben. Ich war Bibelschulleiter lange, was mir eine große Freude war und habe ich abgegeben. Jetzt sind anderen Studienleiter. Da muss ich lernen, die Finger von zu lassen und mich nicht immer einzumischen. Und das sind meine Aufgaben, das ist die Sendung und das ist auch begrenzt. Und kann ich das auseinanderhalten? Das ist die erste große Lektion. Weiß ich, dass Nachfolgung Jesus-Beziehung ist und nicht zuallererst dass ich was für Jesus mache. Dann ist die Nachfolge Hingabe an Jesus. Und das sind jetzt so ein bisschen die Kosten, die jetzt kommen. Und da sind wir jetzt mal in dem Haupttext in Lukas, Lukas 9. Und in Lukas 9, Vers 23 heißt es, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Darum geht's. Und wo befindet sich dieser Einschub? Der Einschub befindet sich zwischen Lukas 9, unter anderem Vers 20. Du bist der Christus, das ist die Gottesoffenbarung. Und zwischen 9, Vers 28 folgen, das ist der Berg der Verklärung. Und zwischen Offenbarung und Verklärung, zwischen dieser tiefen Sicht des Petrus, wo er sagt, du bist Christus, und Jesus sagt, das hat dir mein Vater offenbart. Und manchmal haben wir die tiefsten Erkenntnisse, und dann kommt dieses Himmelerlebnis, dieses Hoch, und wir wünschen uns, wir können zwischen Gottes Offenbarung und Hoch dahin schweben. Von Hoch zu Hoch, von Offenbarung zu Offenbarung, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und in der Mitte sagt Jesus diese Worte, es geht auch um Leiden. Es geht in der Nachfolge auch um diese Probleme, um die Schwierigkeiten, um den Alltag. Und dazwischen sortieren wir das ein. Und da gibt es eben drei Dinge hier in diesem ersten Vers. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das sind die drei Merkmale dieser Nachfolge an diesem Punkt. Und eben haben wir festgestellt, es ist schön zu wissen, zu Christus zu kommen und aus dieser Beziehung zu Christus die Identität zu haben. Aber hier geht es auch um klare Hingabe, hier geht es um die Kosten der Hingabe und der Nachfolge. Und da gibt es drei Elemente. Erstens, sich selbst zu verleugnen. Und das heißt, das ist schwer zu finden, das ist dann dieses Abstreiten, Verweigern, Bestreiten, Negieren. Wie kann man sich selbst verleugnen? Wie kann man sich selbst negieren? Wie kann man sich selbst abstreiten? Ja. Das ist viel Spaß, kann man ja mal in diesen Gesprächsrunden noch besprechen. Die Hoffnung für alle übersetzt das folgendermaßen. Die sagt, wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Ich finde das eine gute Übersetzung. Kann ich es ertragen, nicht im Mittelpunkt zu sein? Kann ich mich zurücknehmen? Kann ich mich zurückhalten? Kann ich mich selbst für nicht mehr so wichtig nehmen? Kann ich meinen Egoismus beiseite legen? Und für mich heißt es, den Herrschaftswechsel zu vollziehen, ganz klar in seinem, wenn wir nachfolgen wollen, ganz klar an den Punkt zu kommen, wo wir sagen, der Herr, du bist mein Herr, du bist Kyrios. Du bist nicht nur Soter, du bist nicht der Retter allein, sondern du bist der Herr, der König meines Lebens. Das heißt, den Herrn herrschen zu lassen. Hat er das Recht? Wir erleben das bei den jungen Leuten, die dann beten, Herr, ich habe das vor, ich will nach Amerika, segne meinen Flug, segne meine Arbeit, ich hätte das und das vor, kannst du mir da helfen, mach, tu, und ich habe da schon Ideen. Und da sagen wir immer, hast du mal gefragt, was Gott vielleicht für eine Idee für dich hat? Und wenn wir das bei den jungen Leuten sehen, kommt ein ganz, fährt langsam ein ganz großer Spiegel hoch. Und der Herr sagt, wie machst du das dann? Ja, ich habe meinen Urlaub geplant, ich habe das nächste Jahresprogramm 2021 planen wir und dann bitten wir noch in dem Gespräch, Herr, segne das. Oder haben wir gelernt zu sagen, Herr, du leitest, du lenkst, sei verantwortlich. Ich übergebe die Leitung meines Lebens an Jesus. Und da ist unser Gründer, der das folgendermaßen geschrieben hat in seinem Buch, man braucht Gott, um Mensch zu sein. Und das habe ich ein bisschen rausgeschrieben. Du übergibst alles, was du bist, und das ist nicht viel, nichts, an das, was er ist, und das ist alles. Wenn sich Christus in dir dazu verpflichtet hat, auf das Missionsfeld zu gehen, dann habe ich mich schon dafür zur Verfügung gestellt. Es geht jetzt nur noch um eins, seinen Anweisungen zu gehorchen. Und er sagte, alles Gott abgeben. Und das war in meinem Leben ein ganz langer Prozess, dahin zu kommen, Jesus Herr sein zu lassen. Ich bin mit 8 zum Glauben gekommen, oder 9, oder 7. Ich weiß das Jahr nicht, aber ich weiß den Tag. Es war der 17. Oktober. Jetzt können Sie alle mal rätseln, wieso ich das eine weiß und das andere nicht. Aber ist so. Und da habe ich mit meinem Vater geredet und wir haben zusammen gebetet. Ich weiß auch noch den Ort und habe Jesus mein Leben eingeladen. Und dann gab es irgendwann kurze Zeit später eine Evangelisation. Und da hieß es wieder, wer Jesus einladen will, der kann dieses Gebet mitsprechen. Und ich war gerade da drauf und dran, wieder zu beten. Da fiel mir ein, brauche ich ja nicht. Ich bin doch jetzt Christ. Und da hat der Heilige Geist es einfach schön bestätigt, nein, das ist jetzt klar. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, das zu wissen, ich bin Kind Gottes und darf darin aufwachsen und leben. Und dann, mein Vater war Bibelschullehrer an der Klostermühle, deshalb bin ich da auch aufgewachsen. Meine Mutter war im Kirchenvorstand und hat Kindergottesdienst geleitet. Jetzt können Sie sich ausmalen, wie viele Chancen ich hatte, nicht in den Kindergottesdienst zu gehen. Null. Und dann bei der Konfirmation war es auch so, wir mussten jeden Sonntag gehen und dann, wehe, du hast mal gefehlt. Heute ist ja so der Eindruck, die Leute werden mit Blumenstrauß und Säckchen empfangen, wenn sie mal wieder kommen. Aber auf jeden Fall, das war damals noch anders und da ging man hin und da war ich jeden Tag dabei und es war alles gut. Und dann hieß es, mach mal mit und dann war ich treu dabei. Dann kam jemand auf mich zu in der Schule und sagt, du bist doch der Sohn von dem Frommen da, wir haben hier einen Schülerbibelkreis, willst du da auch hin? Nö, wollte ich nicht, aber ich bin ja der Sohn von dem Frommen, also man macht das jetzt und dann bist du einmal da, gehst du immer hin. Und wir waren bei uns im Schülerbibelkreis, war zweimal, montags und donnerstags war für die Oberstufe und Mittelstufe, dienstags und freitags war für die Unterstufe, da habe ich dann mitmachen müssen, weil mich jemand gefragt hat, und mittwochs, da blieb noch übrig, hatten wir einen Gebetskreis. Also jede erste große Brause war ich mit der Fromme unterwegs. Das war so. Und dann wurde ich gefragt, ich war so. Du gehst jetzt in den christlichen Posaunenchor, saß in der ersten Reihe mit meinem Freund und dann haben die vorgetrötet und dann haben die gesagt, was willst du spielen? Haben mir die Trompete gegeben, ihm das Waldhorn. Hatte ich noch Glück gehabt. Wobei, ich finde Waldhorn ja sehr schön. Eine schöne Lage. Und dann habe ich halt Trompete gespielt. Ich habe halt immer gemacht. Und dann hieß es, geh mal auf Freizeiten. Dann bin ich auf Freizeiten gegangen. Da sag ich, geh mal und helf mal. Und dann habe ich da geholfen. Geh mal und predige mal. Und dann sage ich, nee, mache ich nicht. Ich mache nur Fußball. Und dann sagt er, du machst doch auch Andachten im Schülerbibelkreis. Sag ich, ja, mache ich. 10 Minuten. Das war der Michael Diener. Mit dem haben wir das gemacht. Das war mein Jugendleiter. Und dann hat er gesagt, wir teilen das. Du machst mal 10 Minuten, ich mach 10 Minuten. Und wie Prediger das so machen, die überziehen. Und da hatten wir beide 2 mal 15 Minuten, da war die halbe Stunde voll. Und so bin ich dann reingekommen. Ich habe das immer gemacht. Wenn Gott gesagt hat, mach das, mach ich das. Kannst du ja nicht gegen auflehnen. Und ich habe immer nur gehofft, dass der Herr mich nicht in die Mission schickt, nach Südamerika. Ich mag keine Spinnen. Weiß nicht, ob sie da gibt, aber ich wollte da nicht hin. Und dann liest man irgendwelche Verfolgungsbücher in Russland, da wollte ich auch nicht hin. Und ich wollte nirgends hin. Und ich wollte eigentlich Banker werden und viel Geld verdienen, um viel dem Herrn zu spenden. Und das heißt, immer wenn Gott sagt, mach, habe ich es gemacht. Aber es war jedes Mal neu zu verhandeln. Und irgendwann sagt Gott, nee, gib mir alles. Und dann sage ich, wenn ich das unterschreibe, vielleicht kriegt er nie eine Frau, nie Kinder, muss ins Ausland, darf nie mehr sowas essen, was ich gerne mag. Und er sagt, das machen wir. Und dann muss ich das durchringen. Ist der Herr meines Lebens? Übergebe ich ihm alles, all in. Und ich glaube, wenn wir das mal gemacht haben, wird vieles leichter. Einfach eine Grundsatzentscheidung zu fällen, ich gebe dir mein Leben, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Da kommt ein Strich drunter und dann unterschreibe ich diesen Blankoscheck und Gott kann einfügen, was er will. Es macht es am Ende enorm leicht. Man kann aber auch jedes Mal neu verhandeln, neu diskutieren. Und ich glaube, Christus sagt, komm zum Herrschaftswechsel. Erlaub mir, dein ganzes Leben zu lenken und zu leiten. Die zweite Sache, der nehme sein Kreuz auf sich. Die eigene Definition, da dürft ihr gerne dann mal selbst, was heißt es für euch in eurem Leben? Und das andere ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Ich tue mir da noch ein bisschen schwer zu sagen, was das Kreuz ist. In diesem Kontext, wenn ich es auslegen würde, ist es ja, dass Christus auf dem Weg zum Kreuz, er sagt, folge mir nach und nehme sein Kreuz auf sich. Und das Kreuz Christi ist das Leiden Christi, das Sterben Christi. Und insofern würde ich es so auslegen, dass wenn Christus sagt, nimm dein Kreuz auf dich, dass es heißt, diesen Leidens- und Sterbensweg auch auf sich zu nehmen. Was auch immer das heißt für den einen oder anderen, ich will das gar nicht ausinterpretieren, da habt ihr sicher schon drüber gesprochen, habt eure eigenen Gedanken. Ich finde es nur wichtig in dieser Zeit, wo schnell gesagt wird, komm zu Christus und alles ist gut, alles ist leicht, das darf doch nicht passieren. Und ich habe immer und immer auch heute noch diese Zeugnisse von Leuten, die kranke Kinder haben, die Krebs haben, die dement sind, die sterben und wo gute christliche Leute kommen, sagen, du glaubst nicht genug. Gott ist gut und er will nicht, dass du leidest und dann ist das alles weg. Du glaubst wahrscheinlich nicht genug. Und ich brauche diese Schriftstücke hier in der Schärfe, die sagen, nimm dein Kreuz auf dich. Das konterkariert alles, was ich so höre manchmal. Und das ist mehr die Realität. Und da können wir uns die Geschichten gegenseitig erzählen, oder? Von den Krankheiten, den Tumoren, den Krebs, das Leiden, die Zerrissenheit, die Schmerzen, wenn die Kinder davonrennen. Und Christus sagt, mein Weg ist der Kreuzesweg, ist der Leidensweg. Und wundere dich nicht, wenn es so ist. Wir singen ja auch immer ganz gerne, ich nenne diese Lieder dann immer so ein bisschen Giftschranklieder, die lasse ich immer im Schrank und singe die nur ganz langsam und immer sehr vorsichtig und nur, wenn es sein muss. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt, wird auf der Jugendmissionskonferenz in Stuttgart immer geschmettert. Ja, machen wir das. Oder Bonhoeffer zum Jahreswechsel, das wird immer so, ach, dann ist so schön, singen wir doch den Bonhoeffer. Ich sage, Leute, habt ihr die Biografie gelesen? Leute, wisst ihr, was das heißt? Seid ihr bereit, dass Gott euch beim Namen nimmt, beim Wort nimmt und sagt, ja, dann machen wir's. Und reichst du mir den schweren Kelch, den bitteren des Leids gefüllt, bis an den höchsten Rand, so nehme ich ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Grr. Machen wir das. Ich sage immer, pass auf, was du singst. Und es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich viele Dinge wirklich nicht gesungen habe. Martin Luther, ein feste Burg ist unser Gott. Und nehmen sie Weib, Ehr und Kind, lass fahren dahin, sie haben keinen Gewinn. Das habe ich damals als Teenager schon nicht mehr gesungen, weil ich dachte, ich habe noch nicht mal eine Frau und dann soll ich die schon wieder loswerden? Was sind das für Sprüche, was sind das für Sätze? Sind wir noch bei diesem Punkt, wo wir sagen, ich folge dir nach und ich gebe dir mein Leben und ich bin bereit, dir zu folgen durch Höhen und Tiefen. Und er folge mir nach. Das ist das Schöne. Nicht suche das Leiden, darum geht es gar nicht, sondern suche Christus. Nicht nur sein Leben zurückzustellen, nicht nur aufzugeben, sondern Christus zu gewinnen, in der Beziehung zu Jesus zu leben. Komme, was wolle, komme, was wolle. Und ich sage, Christus zuerst. Das sind ja die ganzen Marburger. Ich war ein Bengel, war in Tübingen. Und ich habe jetzt einen jungen Mann aus meiner Bibelschule entlassen und der ging, ich sage jetzt nicht, wo er studiert hatte, und dann schrieb er irgendwann, ich kann leider keine stille Zeit mehr machen, mein Studium ist so viel. Ich sage, wie gruselig ist das, wenn wir unsere Christusbeziehung verlieren über unser frommes Studium oder frommen Dienst? Herr Jesus, ich habe keine Zeit, ich habe ja schon wieder die Predigt zu schreiben. Entschuldigung, Herr Jesus, störe nicht, ich muss gerade über dich reden. Wie verdreht sind wir geworden? Und wie selbstverständlich ist das geworden? Im Gespräch mit jemandem, der im vollzeitlichen Dienst steht und es nicht hinkriegt, seine Stille Zeit zu machen. In dieser lebendigen Beziehung, er springt von Konferenz zu Konferenz und wundert sich, warum da keine Tiefe reinkommt. Man muss das ja mal beziehungstechnisch sehen. Das wäre ja genauso, wenn ich zu meiner Frau sagen würde, Schatz, ich kann jetzt nicht mit dir reden, ich arbeite da gerade was aus, eine Abhandlung über dich. Das würde ich meiner Frau, glaube ich, nur einmal sagen. Wo hängen wir an Christus? Wo hat Christus die Priorität in meinem Leben, in der Nachfolge? Du zuerst. Erst die stille Zeit. Erst das Atmen in deiner Gegenwart. Erst die Ruhe, dann der Dienst. Erst die Berufung, sich wieder bewusst zu machen, ich bin bei dir. Und dann sich wieder um die Sendung zu kümmern, was auch immer es ist. Wie gut sind wir in dieser Beziehung? Und dann kommt das Dritte, und das gefällt mir. Die Nachfolge ist zu mir erst Christusbeziehung, ist zweitens auch mit Kosten verbunden, ja. Aber ist drittens, und das finde ich zunehmend schön, habe ich auch erst so vor 5 oder 10 Jahren, so 5, 7 Jahren erst gesehen, ist freiwillig. Ich wollte es auch mal im Griechischen nachgucken, habe ich es nicht, habe ich jetzt gar nicht. Ach doch. Thelai, habe ich drüber geschrieben. Wenn das einer will, müsste in jeder Bibel drin sein, oder? Wer mir nachfolgen will, auch diesen Text lesen wir viel zu schnell und sagen, alle Menschen müssen leiden, Kreuz auf sich nehmen und das ist ja furchtbar und tut mir leid, aber das sind die Kosten. Sondern der erste Halbsatz ist erstmal übrigens, wenn ihr mir nachfolgen wollt. Und ich bin erstaunt, das müssen wir machen, das Wort freiwillig zu suchen. Zumindest beim Luther. Lieb mein Luther noch. Manchmal hat er ein bisschen gemogelt, aber egal. Aber in Abwandlung gibt's das. Wer das will, wer freiwillig das macht, wie oft das in der Schrift kommt. Und das ist ein wichtiger Punkt, auch gerade im vollzeitlichen Dienst, dass wir immer wieder in den Kopf kriegen, wir machen das freiwillig. Keiner kann zu Gott kommen und sagen, ich musste ja. Gott lässt dir die Tür offen und sagt, du kannst auch gehen. Finde dein eigenes Ja immer wieder zu dem Dienst. Und wisse, es ist freiwillig. Jesus sagt, will mir jemand folgen? Gut, dann sage ich euch die Wahrheit, dann kommen auch die Kosten. Aber bist du bereit, das freiwillig zu machen? Nachfolge ist freiwillig. Wer zu mir gehören will. Und das ist schön. Ich habe das einfach mal, man sieht es im Alten Testament, das ist der Hammer. Das ist in Exodus 25 bei der Stiftshütte, allein schon da. Das gibt es dann beim Aufbau, beim Sammeln und kommt später nochmal. Aber ich nehme mal Exodus 25, Vers 1. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Israeliten, dass sie für mich eine Opfergabe erheben von jedem, der es freiwillig gibt. Der es freiwillig gibt. Das ist elementar. Das heißt, die ganzen Spenden an die Stiftshütte waren freiwillig. Übrigens, das ist ja auch bei den ganzen Brandopfern nachher und Dankopfern, Lobopfern, Webopfern, Hebopfern, Friedensopfer, das ist alles freiwillig. Levitikus 1, Vers 2 kann man noch dazu schreiben. Rede mit den Israeliten und sprich, wer unter euch dem Herrn ein Opfer darbringt? Wer will das? Wird ja immer gesagt, Gott will die Opfer im Alten Testament, da ist ja blutrünstig. Will er gar nicht. Er sagt, wenn ihr wollt, wenn ihr vor lauter Kraft und Freude nicht mehr wissen könnt, wohin mit eurer Kraft und mit eurer Freude? Na, da habe ich ein paar Ideen. Also dann haben wir ein Speisopfer, dann haben wir ein Brandopfer, dann haben wir dies. Sünd- und Schuldopfer ist eine andere Kategorie. Aber wenn ihr euch benehmen würdet, müsst ihr die auch nicht bringen. Aber die müsst ihr tatsächlich bringen. Aber die ganzen anderen Opfer sind freiwillig. Will er das? Will er das? Levitikus 2, Vers 1. Wenn jemand dem Herrn ein Speisopfer darbringen will, Und dann geht es weiter natürlich beim Tempelbau. In Chronik 29, das ist natürlich ein wunderschöner Abschnitt, 1. Chronik 29 beim David, wie er das alles schon für seinen Sohn Salomo baut und zusammenführt. Und da heißt es in Vers 9, und das Volk war fröhlich, dass sie so willig waren. Denn sie gaben es dem Herrn freiwillig von ganzem Herzen. Das ist auch da in drei verschiedenen Begriffen immer wieder unterschrieben. Das ist freiwillig, das ist großzügig. Sie wollten das, sie hatten freiwilliges Herz, ein großes Herz, es kam von Herzen. 1. Korinther 13, gell, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, sonst lass es. Und am Ende, es ist immer freiwillig und die Nachfolge ist tatsächlich dann auch alternativlos, weil wenn ich Jesus folge, es ist ja nichts, was er mir nimmt, sondern er hat mir vorher ja alles gegeben. Mein ganzes Leben kommt ja von Gott. Wem sollte ich besser folgen? Wem sollte ich besser mein Leben geben, als dem, der es mir zuvor gegeben hat? 1. Chronik 29, Vers 14, gleich in der Ecke, in derselben Passage, da sagt er, Vers 14, da sagt David, was bin ich, was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir es dir gegeben. Das liebe ich, von deiner Hand haben wir es dir gegeben. Lohnt sich übrigens auch nochmal die Einsetzung, die Segnung des Priesters zu betrachten, des Hohepriesters. Da werden ihm die Hände gefüllt. Der Aaron steht die ganze Zeit da mit offenen Händen und Mose bringt ihm das Opfer. Dann nimmt er das Opfer wieder. Er steht und es wird 7 Tage gefüllt, bevor er seinen Dienst beginnt. Ist uns bewusst, immer wieder gefüllt zu sein, mit offenen Händen dazustehen, von Gottes Leben gefüllt zu bekommen und dann auch wieder in Dienst zu bringen. Aber dass wir wissen, es sind nicht unsere Gaben, es ist nicht meine Energie, sondern es muss Gottes Gabe, Gottes Energie sein. Diese Verbindung aus Empfangen und Geben immer wieder in Verbindung zu bringen und in die Balance zu bringen. Vers 15, denn wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir wie unsere Väter alle. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibt nicht. Herr, unser Gott, alles dies viele, das wir hergebracht haben, dir ein Haus zu bauen, deinem heiligen Namen, ist von deiner Hand gekommen. Es ist alles dein. Und hier ist natürlich eine Kernfrage schon in der Nachfolgung. Sind wir uns immer wieder bewusst, dass alles, was wir für Gott bringen, tun und machen, was je gewirkt ist, alles sein ist? Am Ende des Lebens können wir uns nicht umdrehen und sagen, wow, Herr, haben aber toll hingekriegt. Manchmal schleicht sich das ja bei mir ein. Ich werde später nochmal darauf hinkommen, dass man manchmal ja auch denkt, Mann, der Herr hat aber in mir einen echt guten erwählt. Das würden wir nie sagen, aber es ist ja wirklich so. Da muss man mal rumgucken. Guck dir mal die anderen aus dem Jugendkreis an. Wer macht das noch so intensiv wie ich? Und macht eine extra Runde und jammert fast gar nicht drüber. Ich bin schon toll. Und der Herr muss mir sagen, pass auf, es ist freiwillig und alles, was du gibst, das habe ich dir zuvor geschenkt. Es gibt übrigens nichts, was wir Gott geben können aus uns heraus, sondern es ist alles von Gott. Und die Nachfolge führt zum Leben, das ist eben das Schöne. Und da heißt es in Lukas 9, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und das ist jetzt keine Androhung, das ist auch keine Strafe, sondern das ist die Realität. Und Gott sagt, folg mir nach, auch wenn es sehr viel kostet, auch wenn es dich dein Leben kostet, am Ende ist dein Leben in meiner Hand sicherer, als wenn du dein Reich baust und am Ende zerfällt es. Keiner kann sein Leben festhalten. Wem traust du dein Leben an? Oder hast du es lieber selbst im Griff? Herr, meinen geistlichen Dienst darfst du machen, aber meine Familie mache ich selbst. Geistlichen Dienst ist gut, aber wie ich nachher die Finanzen verwalte, das mache ich selbst. Hat Jesus mein Leben ganz in der Hand. Und keiner kann sein Leben retten. Und das ist ja das Dramatische, wenn wir allein auch schon in diese Welt, da könntet ihr eure eigenen Beispiele bringen, aber früher, man kannte ihn vielleicht noch, einige von uns, den Herrn Kohl, langer Bundeskanzler. Und wie ist er nachher rausgekegelt worden? Mit dem Einsatz, Kohl muss weg. Da gab es gar kein Argument. Es war einfach, der sitzt so lange da drin, Kohl muss weg. Ja. Dann kam der Herr Schröder, tata, und dann muss der Schröder weg. Ist die Frau Merkel da, Europas mächtigste Frau, und jetzt reicht's, Merkel muss weg. Und du kannst die Welt gewinnen, du kannst sie beeindrucken, du kannst leiten, du kannst Karriere machen, am Ende ist alles weg, oder? Mac Miller, ein Rapper, der über Self-Care gesungen hat, über dieses Selbstbewahren und hat sich dargestellt schon in so einem Grab und wie er da rauskommen will. Am Ende hat er Selbstmord begangen. Whitney Houston, Amy Winehouse, die ganzen dramatischen Geschichten von Menschen, die nach unserem Ermessen doch das Leben haben, Reichtum und Anerkennung und am Ende damit nicht fertig werden. Und Gott sagt, die Nachfolge bei mir kostet was, aber am Ende bewahrt sie dein Leben, bewahrt sie deine Seele. Und pass auf, dass du nicht in die Gefahr kommst, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen, um am Ende dann zu verlieren, sondern wer Jesus sein Leben gibt, wird alles gewinnen. Es ist ein ewiges Leben durch Christus, aber was viel wichtiger ist, es muss ein erfülltes Leben sein. Diese Verbindung ist mir auch erst vor 4-5 Jahren wichtig geworden. Früher habe ich immer gedacht, ich werde Christ, damit ich in den Himmel komme. Ich meine, das ist ja die super Garantie. Man will doch weiterleben. Queen singt zwar Who Wants to Live Forever, aber ich würde mich melden und sagen, I want to live forever. Ich möchte ewig leben. Aber man wird ja älter und manchmal stellt man fest, ja, wenn man manches Leben betrachtet, dann könnte man singen, wer will so ewig leben, oder? Und deshalb ist die Frage nach dem ewigen Leben verschiebt sich plötzlich nach der Qualität des Lebens. Dann, und das bezieht sich natürlich nach der Qualität des Lebens hier. Und Professor Hans-Joachim Eckstein hat da sehr gute Verbindung aufgezeigt. Er hat gesagt, die Freude am Himmel ist in klarer Verbindung zu der Freude an Christus. Die Freude am Himmel bezieht sich immer auch auf die Freude an Christus. Denn ganz im Ernst, wie können wir uns den Himmel vorstellen, so ein bisschen Watte und jeder zupft seine Harfe. Irgendwann ist das ja auch langweilig. Und dann denkt man das ewig, das geht ja auch doppelt nicht. Also wie soll das funktionieren? Aber wenn ich weiß, es geht um Christus, ich werde Christus sehen, ich werde in die Gemeinschaft der Heiligen sein. Und wenn mir das präsent ist, weil ich es hier genieße, weil es ein erfülltes Leben hier ist, dann kann ich mit großem Aufatmen sagen, und jetzt bin ich froh, dass das weitergeht. Ich freue mich auf Christus. Freust du dich auf Christus? Vielleicht liegt der Mangel an der Freude an der Ewigkeit auch am Mangel an der Freude an Christus im Hier und Jetzt. Ich kenne das noch aus meinem Leben. Herr, ich freue mich auf die Ewigkeit. Noch nicht jetzt, ich möchte noch eine Freundin haben. Dann hatte ich eine, komme bald, aber noch nicht so schnell, ich wollte noch heiraten. Will das noch mal erleben. Und dann bist du verheiratet und sagst, Herr, komme bald, das wäre schön, aber Kinder ist so was ganz Tolles. Na, warte noch ein paar Jahre. Jetzt habe ich Kinder und wahrscheinlich bete ich jetzt inzwischen schon, Herr, komme bald, aber Enkel habe ich noch nicht erlebt. Das wäre noch was Schönes. Vor allen Dingen kann man ja wieder abgeben und so, habe ich gehört. Ist meine Sehnsucht nach Christus, ist meine Christusbeziehung so intakt, bin ich in der Nachfolge so nah an Christus, dass die Ewigkeit wirklich groß wird. Und da können wir das, Eric Little sagt, das hat mich geprägt in meiner Dienstberufung. Ich bin ja mit 8 zum, oder 9 oder 10 zum Glauben gekommen, aber in meiner Bibelschulzeit musste ich das durchringen. Wer ist Herr meines Lebens? Und in dieser Zeit, bei 2021, 2022, habe ich Jim Elliot gelesen. Schatten des Allmächtigen. Und der sagt, er ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um das zu bekommen, was er nicht verlieren kann. Das ist auch für so einen Kopfmensch wie mich, für einen Mathematiker, für einen Wirtschaftler eine tolle Sache, dass ich sage, ja, Ist das nicht schön, für die Ewigkeit zu investieren? Für etwas sich einzusetzen, was nie mehr verloren geht. Übrigens, ich glaube, wir bringen nichts in die Ewigkeit mit. Wir bringen nichts mit. Kein Artikel, kein Schein, kein Doktortitel, kein Professortitel, keine Firma, keine olympische Medaille, kein Marathonabzeichen, nichts. Das Einzige, was im Himmel mit auftaucht, sind andere Menschen. Einzige, was im Himmel noch auftaucht, sind andere Menschen. Und ist es da nicht lohnenswert, sich in andere Menschen zu investieren? Mein Vater hat mir das immer gesagt, invest in people, invest in people. Nicht nur in Gebäude. Und man ist so beschäftigt mit Bauen und Machen, muss ich ja auch, aber ich möchte wieder neu in Menschen zu investieren. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben. Und manchmal bete ich zu Jesus und sage, Herr, wenn ich Richtung Stuttgart fahre und zwischen den Porsche und den Mercedes da lang fahre mit meinem kleinen Opel, denke ich immer, ha, nett. Dann sage ich, Herr, sind schöne Autos, aber ich bin zufrieden. Ich bin dankbar für das, was ich habe. Wenn ich durch die Villenviertel gehe und sage, ha, packen Sie mir das ein, das wäre doch ein schöner Ruhesitz für mich später. Sagen, Herr, lass mich zufrieden sein an dir. Ich muss mich immer wieder einfangen mit Johannes 10, Vers 10, wo das Jesus sagt. Das heißt, Nachfolge heißt nicht Lebensaufgabe, sondern Lebensübergabe an Jesus. Das ist ein kleiner Unterschied, aber ein entscheidender zur Entgegennahme neues Lebens. Und das ist für mich eine wichtige Sache. Dann habe ich noch zwei praktische Sachen, die gehen relativ schnell, aber die möchte ich noch machen. Aber bevor wir das machen, vielleicht können wir uns erheben und eine Strophe singen von diesem schönen Weihnachtslied. Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komm und bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Herz und Sinn. Geist und Sinn, Herz, Seele und Mut, nimm alles hin und lass dir es wohl gefallen. Ich glaube, das können wir alle so a cappella und aus dem Kopf, oder? Wollen wir uns kurz erheben, Kreislauf? Ich möchte kurz noch die letzten zwei Sachen machen, die sind ein bisschen praktischer, dass man da auch drüber diskutieren kann. Und zwar, wenn wir dann weiterlesen im Kapitel 9, jetzt hat das Jesus zur Nachfolge gerufen und da heißt es jetzt die Herausforderung. Was sind so die Probleme, die man so in der Nachfolge hat? Erstens, es geht nicht um meine Ehre. Da heißt es in Lukas 9, Vers 46, es kam aber unter ihnen der Gedanke auf, wer von ihnen der Größte sei. Und eine der größten Probleme ist nicht nur Sex oder Geld oder Drogen, sondern auch Macht und Anerkennung. Es schleicht sich ein. Es war für mich nachher eine Erleichterung zu sagen, ich studiere Theologie an der Universität von Tübingen. Es war ein bisschen gruselig zu sagen, ich bin bei der Missionsgemeinschaft der Fackelträger im Jammertal und studiere und lerne an einer Bibelschule in Rheinland-Pfalz, in Obernhof, an der Lahn. Kennen viele diese Anfechtung nicht, aber ich weiß das schon. Und ich muss mir da manchmal bewusst auch zum Beispiel die Idee, nehme ich nur in Maßen, immer nur in homöopathischen Dosen, damit ich nicht von Ehrgeiz gepackt bin. Boah, die haben so viel in der Konferenz, die Gemeinde wächst, der hat 5-facher, der hat 7 Chöre. Und zu sagen, hopp, ruhig, ruhig, geh du vor Jesus nach. Geht nicht, wer der Größte, Schnellste, Neueste, Hipste ist. Folge du mir nach. Es geht nicht um den Zorn. In Lukas 54, 55, da kamen sie nach Samarien und sie wurden nicht aufgenommen. Und da sagte Jakobus und Johannes und sprach zu ihnen, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. So zwischendrin können wir unsere Christen, unsere Nachfolger auch sehr energisch und zynisch verbringen und Feuer vom Himmel bitten. Das Abendland geht unter. Die Gemeinden sind dem Ende geweiht. Alles geht zu Ende, alles stirbt, die Gottlosigkeit nimmt Überhand und Herr, bring Feuer und komm du wieder und vielleicht brauchen wir wieder einen richtigen Krieg, damit wir auch wissen, wer Christ ist. All solche Sachen höre ich da manchmal. Und Leserbriefe werden geschrieben, auch aus den frommen Ecken, die auch jeden Anstand vermissen lassen. Und wenn wir uns mit liberalen Formen oder mit dieser Neuzeit auseinandersetzen, sollten wir doch trotzdem unseren Anstand nicht verlieren. Und wir sollten nicht in derselben Art und Weise tröten, wie alle anderen tröten. Sehen wir schon in der Politik, wie schwierig das ist. Die Frage, die ich da reingeschrieben habe, habe ich das hier oben? Welchen Krieg? Oh, Entschuldigung. Ich glaube, der Zorn und Rechthaberei, das ist mir alles verrutscht. Eins oben ist, es geht nicht um die Karriere, habe ich vergessen oben. Es geht nicht um, ach, da ist meine, oben auf der Seite 4 müsste das sein. Oben, es geht nicht um die Ehre oder Karriere, ist Punkt 1. Das ist alles verdreht hier, ist eine runtergerutscht. Irgendwie hat mein Autokorrektor sich da gelöscht. Das heißt, jetzt komme ich zu Punkt 2 und das ist bei jedem Punkt 1. Es geht nicht um Zorn oder Rechthaberei. In David erlebt das in 1. Samuel 25, Vers 28. Das ist die Geschichte von Nabal. Und ich liebe die. Und David, wenn ich einen Film drehen würde, David ist mit seinen 400 wilden Cowboys da auf dem Weg mit seinen Pferden und reitet dieses Tal runter, um bei Nabal diese Hacienda platt zu machen. Er ist wütend und er sagt, Gott, tu mir dies und das, wenn diese Familie noch überlebt. Und er zückt sein Schwert und will alle umbringen. Und in der Zeit kommt Abigail mit allen Proviant ihm entgegen und da müssen wir so einen Showdown haben, kommen ganz gemütlich diese Damen auf den Eseln mit den Proviantkörben und oben brettern die auf ihren Pferden dort runter und in der Mitte treffen die sich. Und da sagt die Nabal, der sagt die Abigail, hier, pass auf, stopp. Hilf dir nicht mit eigener Hand. Und Gott möge dich bewahren, dass du dir mit eigener Hand hilfst. Gott möge uns bewahren, dass wir uns mit eigener Hand, mit eigenem Recht, ich klag mich ein. Ich hole mir einen Anwalt. Da streite ich ab. Da schreibe ich einen offenen Brief. Da haue ich zurück. Hilf dir nicht mit eigener Hand. Denn du führst des Herrn Krieg. Und versau dir nicht deine Berufung, dass du hier wegen so einer kleinen Zwistigkeit die große Aufgabe deines Lebens verbaust. Wir mögen aufpassen, dass wir nicht in unseren kleinen Diskussionen, die wir haben, so schuldig werden, dass unsere große Sendung verloren geht. Welchen Krieg führst du gerade? Es kann eine Thuja-Hecke sein zum Nachbarn. Muss ich auch letztens sagen, soll er die Thuja doch haben. Soll er genießen. Drittens, es geht nicht um die Geborgenheit. In Lukas 9, Vers 58, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Einfach zu wissen, die Heimatlosigkeit, die wir manchmal haben, auch wenn wir als Prediger rumgeschickt werden, auch die armen Kinder, die immer dran sind, immer wieder neu, immer wieder die Reingeschmeckten, immer wieder die Fremden. Das ist eigentlich der Geschmack Christi. Das ist die Nachfolge Jesu. Und ich glaube, dass die Migranten, die wir immer an unseren Toren und Türen und Städten und Ländern sehen, dass die mehr ein Gefühl haben für Christus Nachfolger als wir. Weil sie diese Heimatlosigkeit bis ins Mark erleben. Und ich habe eine Laufstrecke, da laufe ich lang, da sehe ich Hasenlöcher. Das sind keine Fuchsbauten, aber Hasenlöcher. Und Christus sagt, ich habe noch nicht mal so einen Fuchsbau. Wer bin ich zu pochen, dass ich meine Villa, meine Heimat und meine Rente genießen darf. Es geht nicht um meine Familie. Lass die Toten begraben. Der Hans-Peter Reuer sagt in seinem Buch, du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst, sagt er mal, wir haben kein Recht auf diese Beziehung. Als mein dritter Sohn geboren worden ist, bin ich zum Krankenhaus gefahren und habe gedacht, ist das nicht schön? Hab mal eine andere Pfarrersfrau getroffen, die hatten 4 Kinder, die hatten alle 4 Maxicoli in ihrem kleinen Fiat Punto. Ich weiß gar nicht, wie die das alle reingekriegt hatten. Da habe ich gesagt, boah, 4 Kinder, ja, und so, wow, aber die Rente ist sicher. Dachte ich als Witz. Und da sagte sie, das sagt mein Mann auch. Wir haben so viele Kinder, dass sie uns pflegen im Alter. Was ist das für eine Sache? Und was ist bei meinen Kindern, wenn Gott sagt, der eine geht da in die Mission, der andere geht dort ins Werk und sie sind alle weg? Die Kinder sind nicht für mich. Das ist hart. Aber sie gehören mir nicht. Ich habe kein Recht auf Familie. Und wenn Gott sie anders hinführt, dann führt er sie anders hin. Und ich erlebe immer wieder, dass christliche Menschen in die Nachfolge wollen, in die Mission und in das Ausland oder zur Bibelschule. Und sie kriegen Feuer von den eigenen christlichen Eltern, die sagen, Kind, bleib doch daheim. Denk doch an deine Rente, du bist schon 18. Das war ein Witz. Und es geht nicht um meine Befindlichkeit. Und er sagt, wer die Hand an den Flug legt und sieht zurück, ist nicht geschickt für Reich Gottes. Schaust du zurück? Bedauerst du deine Entscheidung? Dann komm wieder zurück zur Freiwilligkeit und sag, nein, ich bin dankbar, dass ich es gemacht habe. Ich bin dankbar, dass ich es gemacht habe. Und das Letzte, das ist der dritte. Und das ist Lukas 10, das ist einfach, damit es ein bisschen praktischer dann noch ist, Lukas 10, Vers 2, da sagt Jesus, und die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenig, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Wisst ihr was, das größte Problem, was ich entdeckt habe, ist nicht die Finanzen. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen Ebbe, aber Finanzen hat man oder hat man nicht, habe ich sie nicht, baue ich nicht, habe ich sie, kann ich sie bauen. Für mich ist das größte Problem in meinem Werk Personal. Ich weiß nicht, wie Sie es kennen in den Gemeinden oder hier im Haus. Am Personal hängt es oder steht es. Wenn ich da tolle Leute habe, da kann ich die Welt bewegen. Und deshalb sagt Jesus tatsächlich, wir brauchen Hilfe, es ist legitim und wir dürfen um Gottes Unterstützung bitten. Und ich habe eine Frage drunter geschrieben, wie viel beten wir um das richtige Personal? Wie viel beten wir um das richtige Personal? Wir beten um Finanzen, wir beten um Bauprojekte, wir beten um Missionseinsätze, wir beten um Fahrten, wir beten um Gesundheit. Aber wie viel Zeit verbringe ich für meine Mitarbeiter, meine Angestellten, meine Gemeindeleitung, meine Gemeindevorsteher, meinen Vorstand zu beten? Im Augenblick bin ich ein bisschen zermürbt, dass meine Mitarbeiter in den Gebetsstunden nicht so viel mitbeten. Es sind immer dieselben vier Mohikaner. Ich weiß nicht, ob sie das kennen. Und die anderen, du kriegst die Zähne nicht auseinander. Dann machst du Kleingruppen, auf einmal reden die alle. Ich sag, bet's doch mal im Kreis. So schlimm ist doch auch nicht. Und ich kann mich aufregen. Und der Herr sagt mir, reg dich nicht auf. Bete, dass sie beten lernen. Wo beten wir für unsere Mitarbeiter? Die zweite ist, Gottes Verantwortung entlastet. Da ist ein Personal, Possessivpronomen ist es, glaube ich. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Seht ihr, ist es nicht mein Acker? Und daher ist es auch nicht meine Ernte. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht verrutschen. Gott braucht mich nicht, aber er möchte uns gebrauchen. Was ist noch mein und was ist sein? Und oft verwechseln wir das. Das fängt ganz fromm an. Oh, meine Gemeinde ist so toll. Mein Missionswerk. Wir machen so. Und am Ende ist es mein Missionswerk. Es ist nie mein Missionswerk. Es ist nicht mein Hauskreis. Es ist auch nicht meine Familie. Natürlich meine. Aber Gott ist der Herr der Ernte. Gott ist der Herr des Missionswerks. Gott ist der Herr der Gemeinde weltweit. Er ist der Chef. Und da kann ich nur nochmal darauf hinweisen auf Magnus Malm, der sagt, Gott braucht mich nicht. Und das Letzte, Gottes Beziehung schenkt Freude. Und da sagt er in 10, Vers 20, und dann sind wir fertig. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass euer Name im Himmel geschrieben ist. Die Freude nicht über den Erfolg der Arbeit, darf man auch haben, darf man genießen. Aber Jesus sagt, pass auf, verrutsch da wieder nicht. Hol deine Identität nicht daher und hol deine Identität und deine Freude nicht von dem Erfolg oder dem Effekt deines Wirkens. Ich beruf dich, egal welchen Effekt es hat. Denken wir an Jeremia. Mach es einfach. Es ist egal, was rauskommt. Du bist nicht für das Ergebnis zuständig, sondern freu dich, und darum geht's, an der echten Christusbeziehung. Und meine grantelige Frage zum Abschluss ist, bin ich heute glücklicher mit Jesus als vor 10 oder 20 Jahren? Wir haben hier viele Tabor-Brüder. Ich glaube, es gibt ganz selten Leute, die in diesen Dienst gehen, ohne irgendwie einen Impuls oder eine Freude daran, sondern die hatten ihre Vision, sie haben ihre Träume, du hattest deine tiefe Berufung, du hattest dein Elan mit Christus. Wo ist der geblieben? Nach 10 Jahren, nach 20 Jahren. Ist das Strahlen in deinen Augen noch da? Ist es die Freude an dem Wirken? Ist es die Freude in allem Leide? Ja, aber die Alten haben es gesungen. Oder werden wir trüb und taub, bitter und hart? Freust du dich mehr an Christus als vor 10 Jahren? Und dann habt ihr dann einen Haufen Fragen. So viel mal dazu. War viel heute Morgen, aber hiermit bin ich am Ende. Dankeschön.